herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Es ist noch nicht ganz losgegangen, aber wir sind trotzdem schon mal da. Und zwar mit wir ist es unsere alte Stammbesetzung, der liebe Lassie und meine Wenigkeit. Grüß dich, Lassie.
Grüß dich, Klausi. Gute in die Runde. Und bevor wir hier eifrig, fleißig und ausschweifend losplappern, an der Stelle vielleicht einmal von unserer Seite zur aktuellen Situation, die sich in Deutschland, in Südwestdeutschland gerade zuspielt. Unser Mitgefühl für alle Menschen, die Liebende und Geliebte verloren haben, und unsere Solidarität für alle, die letztendlich ihre Existenz von Grund auf den Kopf gestellt bekommen haben. An der Stelle nur von unserer Seite erwähnt, dass wir in Gedanken natürlich mit den Menschen sind, die gerade über diesen Pandemie-Wahnsinn hinaus einen weiteren Wahnsinn zu verkraften haben, der seinesgleichen einfach nicht in Worte zu fassen ist.
Ja, vielen Dank, Lassie, auf jeden Fall für deine Eingangsworte. Dem kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Unsere Gedanken sind natürlich bei den Menschen in Rheinland-Pfalz, in NRW, in Bayern, in Sachsen, die gerade alle so ein bisschen mit der Flut zu tun haben, mit dem Hochwasser. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, da einen Übergang zu finden, aber wir versuchen es einfach mal. Und zwar dann relativ rabiat mit einem Übergang. Ansonsten wird es dem Ganzen auch nicht gerecht, da irgendwelche komischen Übergänge zu machen. Wir wollen jetzt ein bisschen über die Eintracht reden. Und zwar gibt es in den letzten Wochen so einiges aufzuarbeiten. Wir haben uns verabschiedet mit der Sendung nach dem letzten Spieltag und sind jetzt ein paar Wochen später wieder da. Heute ist der 19. Juli, wir sind quasi mitten in der Saisonvorbereitung. Das erste Pflichtspiel, dann gegen Waldhof Mannheim im DFB-Pokal. Das steigt, Lassie, wann war das? 13. August oder war das die Woche vorher? Müssen wir mal gucken. Ich glaube, das war die Woche vorher. Ich glaube, es war am 8.
August. Die Woche vorher, meine ich, ja.
Ja. Das Saisoneröffnungsspiel ist am 31.
August. Ja, am 5. irgendwie.
Auch möglich. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube, es war am 8. August das Auswärtsspiel in Mannheim.
5. ist unter der Woche, das ist Blödsinn, ja. Nee, 8. ist richtig.
Von daher sind wir quasi gerade so mitten in der Saisonvorbereitung. Wir sind in der, 3. Woche. Heute sind Trappo, Hinti und Ilse ins Training mit eingestiegen.
Ja, genau, mittendrin, sodass wir quasi auch noch gar nicht so den Fokus aufs erste Spiel haben. Echt früh am Start im Grunde noch tatsächlich. Aber Klausi, für den Einstieg gerade einfach mal aus meiner Warte mega interessant, weil ich habe mich da selbst mal so ein bisschen erwischt bei. Wie geht's dir denn eigentlich in Bezug auf unsere Eintracht? Weil das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da waren wir alle echt noch ein bisschen wehmütig. Und ich muss sagen, das ist gänzlich verflogen. Und ich bin voller Vorfreude auf nicht nur die Saison, sondern insbesondere einfach auch auf diese Truppe, die da jetzt neu zusammenspielt. Und ich bin einfach sehr gespannt auch. Und ja, ich freue mich auf die Europa League.
Ja, endlich ist es soweit. Wir haben das tief überwunden. Ich habe ja tatsächlich schon ein bisschen damit abgeschlossen nach diesem Spiel gegen Mainz. Die meisten haben dann nach dem Auswärtsniederlage auf Schalke damit abgeschlossen, die auch mehr als unnötig war. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt 3 Wochen im Training. Die Jungs machen Spaß. Es macht Spaß, denen zuzuschauen. Shoutout auch auf jeden Fall an die Medienabteilung der Eintracht. Ich habe, glaube ich, selten so viele Trainings mir nochmal im Real Life angeguckt, einfach mal, um die Jungs ein bisschen kicken zu sehen. Es macht schon Spaß, die Jungs haben Bock und ich glaube, wir haben alle Bock auf eine neue Saison. Wir haben gesehen, dass Spiele mit Zuschauern möglich sind, wenngleich wir da uns kein Beispiel nehmen sollten, glaube ich, an der Europameisterschaft und an der UEFA. Ich glaube, das war der schlechtmöglichste Way to go. Ich hoffe, dass die DFL da ein bisschen anders drauf ist in die Eintracht. Schauen wir mal, wie es denn wird und wie das mit der Impfsituation und sowas ist. Da gucken wir ja gleich noch drauf. Aber ich habe vor allem Bock auf eine geile Saison mit euch. Euch mal wiederzusehen. Ich glaube, zumindest in den ersten Spielen können wir das auf jeden Fall erwarten, dass da auch Zuschauer mit dabei sein werden. Und ja, was soll ich sagen? Ich kam eben, wenn wir da den Übergang vielleicht zukriegen, ich bin heute das zweite Mal geimpft worden und komme quasi gerade von der Impfregistrierung bei der Eintracht. Ich wohne ja in Niederrad, das wissen ja einige von euch, und dann bin ich einfach mal runtermarschiert Richtung Waldstadion und durfte da quasi meinen Impfausweis abgeben und bin dann über diese neue Mein Aquila-App in die Registratur quasi aufgenommen worden. Es hat alles relativ problemlos funktioniert, aber es ist natürlich so, für mich ist das ganz geschmeidig. Ich kann da einfach mal so meine 2-3 Minuten hinlaufen, naja, ein bisschen mehr ist es schon. Aber ja, für Menschen, die aus der Umgebung kommen oder gerade wie unser Fanclub, die meisten von uns aus dem schönen Waldhessen, was dann doch 150 Kilometer weiter nördlich liegt, wird es ein bisschen schwierig. Lassi, ich nehme an, du als neuer Göttinger Haudegen bist noch nicht registriert.
Ja, schwierig auf jeden Fall, aber ich könnte ja theoretisch das tolle Angebot des EFC Adlers Waldhessen wahrnehmen und mich mit in den Bus setzen zur Registrierungsfahrt. Das ist eine super coole Aktion auf jeden Fall.
Impftours.
Mega, richtig, richtig gute Nummer. Vielen Dank an den Vorstand für diese Möglichkeit. Leider bin ich aber, ich bin halt verplant, leider. Es ist auch, steht auch was an, was ich nicht so umschmeißen kann. Hätte ich sonst gerne gemacht dafür. Aber ja, gut, was ist jetzt die Konsequenz? Zum ersten Spieltag, den ich vor Ort bin, dann ein bisschen mehr Zeit einplanen und das Ding dann live durchziehen, bevor es dann durch die Pforte geht.
Aber schon mal ganz geil, dass die Eintracht das auf jeden Fall anbietet. Ich finde das schon sehr gut und vor allem ist es jetzt keine Hauruck-Aktion. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es bei vielen Bundesligisten, dass die noch überhaupt keinen Plan haben, wie sie es machen wollen und dass es an den Eingängen halt zu Staus kommt und dass dann jeder seinen Impfpass mitschleppt, dass dann alles nochmal kontrolliert werden muss und so einfach nur Ticket durch, fertig.
In vielerlei Hinsicht ist die Eintracht einigen Vereinen in der Bundesliga in so vielen Punkten einiges voraus. Das ist, wir sind auf der Überholspur in allen Bereichen. Das merkt man gerade an solchen netten Beispielen.
Auf der Datenautobahn unterwegs. Ich habe eben nochmal, auf Twitter habe ich das Video gesehen, wie Eamon Barcock und Timmy Chandler die MindPay-App da irgendwie benutzen. Ist ja auch so ein neuer Service, wo du dann quasi so eine Eintracht-Kreditkarte mit deinem Handy dann plötzlich bekommst und dann hast du über die Deutsche Bank eine Mastercard mit deinem Konto irgendwie verknüpft. Völlig verrückt. Also was da momentan bei der Eintracht alles passiert, das ist schon abgefahren, muss ich echt sagen.
Es ist, ich würde ja gerne sagen, zeitgemäß, aber es fühlt sich nicht an, als wäre das zeitgemäß. Ja. Es fühlt sich an, als wäre es unserer Zeit voraus.
Ja, ohne Scheiß. wahrscheinlich wäre es tatsächlich irgendwie zeitgemäß, aber die Eintracht ist da tatsächlich einiges wahrscheinlich anderen Bundesligisten voraus. Ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Wenn das jetzt noch mit den Dauerkarten einigermaßen geschmeidig funktioniert und es tatsächlich so ist, dass man die auch einfach so hin und her tauschen kann, einfach mittels Handy und wir nicht mehr die Einschreiben hin und her schicken müssen und dann auf die Deutsche Post vertrauen können. Liebe Grüße nach Ronshausen. Das hat das ein oder andere Mal nicht so gut funktioniert. Gott sei Dank hat mit den Karten das bisher alles geklappt. Aber ich erinnere an unsere Weihnachtspakete. Da gab es den ein oder anderen Terz mit der Deutschen Post. Weihnachtspakete können wir noch nicht mit der Mein Aquila-App versenden, aber vielleicht demnächst Dauerkarten. Dann fällt das schon mal weg. Das ist eigentlich ganz geschmeidig. Was auch neu ist, und da bin ich heute auch dran vorbeigelaufen, weil ich einfach mal eine große Runde gemacht habe ums Stadion rum, ist der neue Profi-Campus. Das Profi-Camp in der Straße im Herzen von Europa gelegen. Ich habe jetzt ein paar Bilder schon mal gesehen, wie Kevin Trapp hat, glaube ich, aus der neuen Kabine da unten in dem Trakt mal was rausgepostet. Das sieht auch richtig abgefahren aus. Der Ali Akman und Tuta haben schon mal den Fußball-Tennistisch eingeweiht. Da bewegt sich auch einiges.
Ja, insbesondere mit dem Straßennamen im Herzen von Europa. Wurde mal Zeit, dass es einen solchen Straßennamen gibt, wenn es schon einen Skodran Mustafi-Weg oder Gästchen oder was auch immer in Bebra gibt.
Ehrlich?
Ich glaube ja.
Ach du großer Gott.
Ja, witzig. Ehre wem Ehre gebührt.
Ja.
Dementsprechend, allerhöchste Eisenbahn, dass wir im Herzen von Europa tatsächlich auch auf der Karte angesiedelt sind und in den Navis und. Nee, cool. Coole Sache auf jeden Fall. Auch in dem Bereich geht's voran.
Ich
Und
bin total gespannt auf das Announcement-Video, wie sie da nochmal einen Durchgang machen und sowas, wie es denn jetzt im Endeffekt aussieht. Ich glaube, ich habe das letztes Jahr mal gesehen, wie sie mit den Architekten da mal so ein bisschen durch den Rohbau durchgegangen sind und haben gesagt, ja, und hier kommt dann eine Terrasse hin und da kommt dann der Kabinentrakt und da ist das Facility hier, Mitarbeiter und hier ist dann das Büro von Freddy Bobic. Noch so ein paar andere
nimmst du
Sachen.
die Worte aus dem Mund? Ich wollte gerade noch sagen, und ich bin mal gespannt, wenn man da irgendwie erste Insights auch bekommt und in dem Moment sagst du genau dieses.
Ah,
Aber
Entschuldige.
ja, na, alles gut. Alles gut.
Ja,
Du hättest ja mal durchschlendern können und ein paar Fotos für uns machen.
ich hab mich ehrlich gesagt nicht so ganz getraut. Da standen zwar keine großen Wachen davor, aber es kommt, glaube ich, immer ein bisschen komisch, wenn du da einfach reinmarschierst. Es ist auf jeden Fall noch sehr viel Wildwuchs außen drum rum. Also ich glaube, die Einfahrt und so für die Spieler, wenn sie reinfahren, ist ganz hübsch gemacht. Aber es ist auf jeden Fall noch viel Brachfläche und hintenrum ist noch sehr viel Unkraut, was da liegt. Also das ist zugewuchert. Vielleicht ist das auch noch Absicht, dass da nicht so viele Leute reinglotzen können. Aber zumindest die Gärtner haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Aber Hauptsache ist, von innen sieht es gut aus. Und das sieht es auf jeden Fall schon.
Apropos Unkraut, kommen wir zu unseren kommenden Gegnern in der neuen Saison. Greuther Fürth, wie sieht's aus?
Ja, das Kleeblatt führt. Ja.
So schnell sind wir noch nicht. Wir haben noch ein paar andere Themen, glaube ich, auf der Liste,
Darmstadt
aber ja,
98, was die Pfeilchen.
das wäre so eine klassische
Lilien.
das wär so ein klassischer Übergang wieder gewesen, ne? Das,
Ja, dann, wir müssen uns, ihr wisst, es ist für uns auch der erste Podcast der Saison, wenn wir so will. Wir müssen da auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Was ich eben noch sagen wollte, und das hatte ich vergessen, wo es um die Zuschauerregistrierung ging. Fans sind wieder zugelassen, 25.000. Und ab dem dritten Spieltag laut DFL sollen wohl auch wieder Auswärtsfans zugelassen sein. Lassie, meinst du, das funktioniert? Große Glaskugel mal ausgepackt.
Tja, ja, also sollte schon funktionieren. Ich meine, ist halt die Frage, was wird da so reisenden Fans so abverlangt? Was müssen die möglicherweise vorzeigen, vorlegen können? Inwiefern können oder sollen die sich vorher in irgendeiner Weise registrieren? Und ich meine, wir leben in Bürokratie Deutschland. Irgendwie wird das schon möglich sein, dass wir das geregelt hinbekommen. Ich denke mal, da wurden sich auch entsprechend schon viele Gedanken zu gemacht, sonst würde man das nicht einfach so announcen.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie auch die aktive Fanszene darauf reagiert. Ich meine, es war ja schon immer auch für uns nicht einfach, sage ich mal, und war ja auch immer ein Streitthema, personalisierte Tickets. Das hast du jetzt natürlich, da kommst du gar nicht drum rum in dieser Pandemiezeit. Aber wie straight gehst du damit um? Sagst du jetzt, es wird über kurz oder lang keinen Weg mehr dran vorbeiführen und wir müssen irgendwie einen Umgang damit finden? Oder du sagst, also ich glaube, das wird uns als aktive Fanszene, glaube ich, das kommende Jahr sehr beschäftigen, das Thema intern. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann bei uns auch diskutiert wird in den ganzen Fangremien. Gucken wir mal.
Jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus willst. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Ich sag mal so, wenn wir jetzt erstmal drin sind in dem Schlamassel, dann kommen wir so leicht auch nicht mehr raus.
Ja,
Wenn es dann einmal funktioniert hat, dann werden wir nicht so schnell wieder entpersonalisiert. Und das wird vielen nicht schmecken. Ich hab auch schon von Leuten gehört aus gewissen Kreisen, die sagen, die auch wirklich hardcore dabei waren, die sagen, ich bin jetzt Kreisliga-Fan. Bei mir war es das. Ich komme auch nicht mehr wieder. Da wird der Fußball noch gelebt und geliebt. Das wird dazu führen, dass einige sich auch aus dem Stadion zurückziehen.
Ja, da werden wir einen Umgang irgendwie mitfinden müssen, als ja, Fans. Und ja, wie gesagt, ich bin ganz gespannt, wie das intern diskutiert wird. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite brauche ich das unbedingt, euch mal wieder zu sehen, die Eintracht mal wieder zu sehen. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich um die Schwierigkeit, die diese ganze Geschichte auch mit sich bringt und dass das natürlich ein gefundenes Fressen für Politik und Polizei ist, da unter vielleicht, ja, wenn das Ganze sich dann wieder normalisiert hat, eher vorgehaltenen Pandemiegründen, da jetzt die große Personalisierungswelle zu starten und Big Brother is Watching You noch viel mehr auf die Agenda zu stellen, dann wird das natürlich eine sehr, sehr schwierige Nummer, wie man damit umgeht. Ich bin gespannt. Wir können es alle noch nicht so richtig sagen. Ich rechne damit, dass das noch interessante Diskussionen geben wird und hoffe natürlich, dass wir irgendwann mal wieder ja, eine Art Normalität auch im Fanblock wieder haben. Das heißt, ganz normal mit stinknormalen Tickets, ohne Impfregistrierung, ohne personalisierten Kram, einfach irgendwo hinfahren und Spaß haben. Ich glaube, das ist das, was wir alle wollen. Die Frage ist, wann kriegen wir das wieder? Aber da brauchen wir die große Glaskugel für, das wissen wir alles nicht.
Ja.
Was wir jetzt schon wissen, ist, wie die Trikots aussehen werden für nächstes Jahr. Lassie, hast du dir den Spaß schon mal angeguckt?
Ja. Also das dritte ist ja ganz, ganz fein geworden. Ich finde, das Schwarze ist halt auch in Ordnung. Es ist keine große Veränderung irgendwie gefühlt.
Wir können es ja mal nach und nach durchgehen und mal ein kleines Rating machen. Punkte von 1 bis 10. Können wir unseren kleinen Geschmack mal spielen lassen. Ich schicke dir einfach mal einen Link zum Eintracht-Shop. Zack, und da können wir nochmal mit einsteigen. Genau, das Rote, das Auswärtstrikot gibt es, glaube ich, noch nicht im Shop, aber dafür gibt es das Schwarze und das Weiße schon mal drin, aber das Rote, das ist das Auswärtstrikot. Moment. Trikot Frankfurt 2021-22. Das muss ja auch irgendwo sein, da haben wir es. Neues Auswärtstrikot vorgestellt, das war das hier mit den roten Dingsies hier. So, wollen wir mit dem Heimtrikot anfangen? Das ist ja, denke ich mal, die einfachste Geschichte. Gibt es in einer Damenversion und in einer normalen Herrenversion. Das Erste, was natürlich auffällt, wieder mal, ist der Preis. 90 Euro blank. 90 Euro komplett blanko, für Mitglieder natürlich entsprechend günstiger. Aber das ist schon heftig, wenn ich hier einen Flock mit noch zu...
90 Euro komplett blanko?
Ja, ja.
Direkt mit dem Flock vom Fabio?
Nein.
90 Euro inklusive.
Ja, ja, ja. mit Spielerflock bist du dann, glaube ich, bei... Moment, ja. Test. Ja, 105 Euro mit Spielerflock.
17,50.
Mit Ärmellogo, ja. Und Logo von der Bundesliga bist du dann, also wenn du es dann komplett haben willst... für, sage ich mal, Nichtmitglieder 108 Euro für Basistrikot, Spieler und Ärmellogo. Das ist schon happig. Also einen dreistelligen Betrag für ein Trikot auszugeben, das ist schon für ein, ich hätte jetzt gesagt, für ein Poloshirt auszugeben, das ist schon eine heftige Geschichte. Wie findest du es denn stylistisch?
Also wenn man sich das mal genauer anschaut, die Ärmel sind ja auch so ein bisschen schraffiert. Das beim allerersten Mal tatsächlich mir gar nicht so direkt auf und ja, es ist, ich finde es halt schon ganz cool. Ich finde es ehrlicherweise ganz, ganz, ganz stylisch. Es ist halt, ich mag es auch nicht, wenn da so viel Schnickschnack ist und ja, das auch das Heimtrikot quasi, das Schwarze ist, finde ich eigentlich auch ganz, ganz cool. Es zeigt nochmal, untermalt die wie war das beim letzten Mal, die drangvolle, aggressive Ausrichtung der Eintracht sportlich, pipapo. Also komplett in ja. Dunkel ist halt schon eine Ansage, ne? Es ist halt schon irgendwo bosshaft und das soll es auch ausstrahlen und das Black ist schon ganz gut back. So.
The Black Block is back. Wie stehst du zur Streitfrage unter den Fans? Ich glaube, das ist so, weiß nicht, 30-70. Pro-Kragen, Kontra-Kragen. Ich bin auch eher Kontra-Kragen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich finde, es sieht halt komisch aus. Ich glaube, es trägt sich ganz gut, weil du das halt weiter aufmachen kannst. Aber ich finde, es sieht halt irgendwie, mir gefällt es nicht so. Wie stehst du dazu?
Ja, es, eigentlich, wenn ich wählen müsste, würde ich eher sagen, kein Kragen. Aber ich finde es an sich jetzt auch nicht verkehrt, wenn das eine Trikot einen Kragen hat, das andere mal nicht, damit so ein bisschen Abwechslung drin ist. Kann der Hinti sich immer eins zurechtschneiden und wir haben was zu lachen. Ja. Nee, an sich, aber find ich's auch nicht so pralle. Ohne Kragen ist schon besser.
Na gut, dann wollen wir mal gucken, was dein Rating sagt. Punkte von 1 bis 10, lieber Lessi. Was würdest du geben fürs Heimtrikot?
Ja, faire 8.
Okay, faire 8. Ich muss sagen, mir gefällt das Schwarz wirklich ganz gut mit der Schraffierung. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, aber ist auch, also getragen sieht es besser aus wie auf der Stange. Sagen wir es mal so. Also mir hat es bei den Spielern in den Testspielen hat es mir echt ganz gut gefallen. Von daher gibt es von mir 6,5. Sagen wir es mal so. Ich bin kein Fan von so einem Kragen und ich finde es ein bisschen. Also ich hab auch das schwarze Trikot damals aus der Nachpokalsiegersaison, das war die Saison 18-19. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat noch so ein paar graue Elemente mit drin gehabt. Und hier sind quasi nur seitlich so ein paar rote Streifen. Aber irgendwie komme ich damit nicht so 100% zurecht. Wir machen mal weiter mit dem Auswärtstrikot. Ich habe dir auch nochmal einen Link geschickt, da ist das nochmal mit drin. Das ist quasi das rote.
Das Auswärts ist das Weiße, oder?
Nee, das Weiße ist das Ausweichtrikot, das ist quasi das dritte Trikot.
Ah,
Das
ja,
rote ist das
okay.
Auswärtstrikot.
Ah, ja.
Genau. Und ja, ich fange einfach mal an. Ich finde das eigentlich, und ich habe bis jetzt, das muss ich gerade überlegen, ich habe jetzt ein schwarzes, ich hatte mal früher ein weißes Trikot und mein allererstes Trikot, das war damals dieses Mitsubishi-Trikot. Mit Maurizio Gordino als Flock. Und das war ja auch so ein bisschen rot. Und ich finde das eigentlich das Hübscheste von der ganzen Reihe, wenn ich ehrlich bin. Es hat so ein bisschen so ein verwaschene Streifen seitlich auf den Balken irgendwie drauf. Und ich bin mal gespannt, wie das getragen aussieht, das Ding. Ich finde es eigentlich so an und für sich ganz cool. Ich finde, dass die Logos sich da ganz gut drauf ergänzen. Das DPD-Logo. Muss ich jetzt nicht unbedingt drauf haben, aber es passt vom Farbmotto. Und von daher für mich ein absolutes Go. Ich finde das eigentlich ziemlich geil.
Ich finde das auch mega. Ist ja so ein bisschen verpixelt, ne? Das ist so ein Pixelübergang
Ja.
in den Streifen.
So ein bisschen wie beim
Und
letzten Heimtrikot. Das war ja auch die verpixelte Römer quasi. So ein bisschen, wenn man es so will.
Ja. Nein, ich finde das auch schon ganz schnittig, ganz cool. Auch ich finde den Mix aus Weinrot und dem Eintrachtrot da, den finde ich so ganz cool. Bei Portugal hat man das mal gesehen, da fand ich es auch schon ganz stylisch. Und witzig auch, also seit längerem, jetzt haben wir, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie es letzte Saison war. Diese Saison haben wir auf jeden Fall das Wappen komplett in Schwarz auf allen drei Trikots. Und in den letzten Jahren hatten wir auch immer wieder das schwarze Logo statt des roten. Jetzt sind wir ein bisschen so weggekommen, ne? Vom roten
Stimmt so ein bisschen, ja.
Eintracht-Adler.
Ja.
Was ich auch ganz stark begrüße
Ja,
an
ich
der
finde,
Stelle auch.
Rot und Weiß, wissen wir alle, gibt andere Vereine, die da einen größeren Fokus drauf haben. Und Schwarz und Weiß sind bei uns eher die dominanten Farben. Von daher, ich finde es cool. Habe auch tatsächlich schon überlegt, mir das mal zuzulegen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das dann tatsächlich irgendwie in live aussieht. Schauen wir mal. Ich würde einfach mal vorlegen mit meinem Rating und ich würde hier tatsächlich würde auf eine stabile 9 gehen. Also ich finde das wirklich ziemlich cool. Ich muss mal gucken, wie es dann am Ende aussieht. Getragen dann auch aussieht, aber das gefällt mir tatsächlich aus irgendeinem Grund sehr gut. Es ist ja auch nicht sonderlich groß aufwendig, aber mal gucken, wie es denn für die Eintracht dann am Ende aussieht.
Ja, ich gehe damit 9.
Cool. Ja, und dann haben wir noch das Ausweichtrikot dieses Jahr nicht auswärts, sondern ausweich in weiß. Die Streifen, also im Prinzip sehr, sehr ähnlich mit dem wie das Heimtrikot, auch sehr klassisch gehalten, halt nicht in Schwarz, sondern in Weiß. Die Streifen an der Seite sind so ein bisschen versetzt. Und der Kragen ist in schwarz-rot-weiß gehalten. Und ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen hübscher wie das Heimtrikot. Einfach weil, keine Ahnung, ich finde es an der die seitliche Schraffierung von den Streifen finde ich ganz nett. Ansonsten hat es die üblichen Probleme, die das Schwarze auch hatte. Deswegen mit dem Schwarzen habe ich eine 6,5 gegeben. Hier würde ich auf eine 7 gehen.
Ich verstehe nicht, was dieser Streifenversatz da soll. Es ist ja auch eine aktuelle Nike-Kollektion. Das sieht man ja in einigen Vereinen, auch Nationen in den Nike-Trikots. Ich finde das irgendwie ein bisschen behämmert. Ich weiß nicht, was das soll. Und ich mag es nicht. Es ist auch Geschmackssache und mein Geschmack trifft es nicht. Deswegen bekommt das Trikot von mir 6 Punkte.
6 Punkte von dir. Gut, aber wir haben auf jeden Fall einen Sieger, wenn wir das so wollen. Beide stehen sehr auf das rote Trikot. Von daher, Props gehen raus an die Eintracht und an Nike für unser Auswärtstrikot dieses Jahr. Das gefällt uns auf jeden Fall ziemlich gut, uns beiden auch.
Jawohl.
Beauty. Dann haben wir das Thema Trikot auch abgehandelt. Und jetzt würde ich mit dir mal ganz gern Richtung Sportliches gehen. Und zwar mal kurz anfangen mit einer kleinen Rekapitulation unserer Testspiele, die wir schon gehabt haben. Hast du die gesehen? Einmal gegen Wiesbaden, eine 1:3 Niederlage, wobei man da auch sagen muss, dass wir da mit sehr, sehr vielen U19-Spielern auch unterwegs waren. Und das Spiel gegen Sandhausen, wo auch einige U19-Spieler da waren, aber das war schon besser. Gegen Wiesbaden 1:3 verloren, gegen Sandhausen 1:0 gewonnen. Hast du die Dinger dir angeguckt?
Ich habe beim zweiten nur die zweite Halbzeit gesehen. Das erste hatte ich mir angeschaut. Ja, schon spannend zu sehen, was da so entsteht. Es ist natürlich, du kannst gerade beim ersten Test, die Fitness ist halt auch nicht da gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Man weiß nicht, was für Waldläufe da am Morgen schon dahinter steckten. Auf jeden Fall hatte der Kommentator das auch erwähnt im Zuge des zweiten Spiels. Er hatte in der zweiten Halbzeit mal gedroppt, dass die schon eine ordentliche Einheit am Vormittag hatten. Dementsprechend ja, ist das natürlich jetzt kein Fußball, wo man sagt, wow, zum Zungenschnalzen. Aber man kann natürlich, wenn man sich einfach so ein bisschen auf die individuellen Stärken, insbesondere der neuen Spieler, die man halt noch nicht kennt, so ein bisschen fokussiert, dann kann man da schon einiges sehen und was letztendlich auch Hoffnung macht. Ich muss an der Stelle einfach sagen, bah, dieser Fabio Blanco, ey, der Hombre, das ist ein Virtuose am Ball, der ist so geil. Ich will nicht zu hoch loben, er ist nur ein bisschen grün hinter den Ohren. Ein bisschen leichtfertig, aber der traut sich einiges zu und der hat Bock. Ich mag seine Bewegungen am Ball, diese Explosivität. Junge, links und rechts, der ist so beweglich, so agil und seine Matte, die im Wind von links nach rechts wedelt, die verrät es, wie aktiv der einfach mit dem Ball sich auf dem Platz bewegt. Das ist da freue ich mich schon drauf. Und ja, nicht nur den, auf Fabio Blanco, auch auf dem Jesper Lindström. Da siehst du schon, wie weit er ist, trotz seiner jungen Jahre. Das ist einer, der arbeitet nach hinten, der arbeitet gegen den Ball. Der hat ein gutes Auge. Und wenn er erstmal anfängt, dann zu knipsen und Scorer-Punkte zu sammeln, dann glaube ich, werden wir an dem richtig viel Freude haben.
Gehst du schon richtig in die Einzelanalyse? Ziemlich cool. Fabio Blanco, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Junge hat mich, also hast ja Sandhausen, hast die zweite Halbzeit gesehen. Da haben wir natürlich schwer durchgewechselt und haben da so einige Dinger drin gehabt. Ich fand auffallend, zumindest in der ersten Halbzeit Sandhausen, wir haben extrem dominant gespielt. Also da haben die haben richtig einen raushängen lassen. Wir sind Eintracht Frankfurt, ihr habt hier nichts zu melden bei so einem Kack-Testspiel gegen Sandhausen. Muss ich echt sagen, die Doppel-6 quasi oder 6-8 versetzt, auch mal im Wechsel mit Rustic und Salazar hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich auch echt sagen. Rodrigo Salazar scheinbar auch mit der Trikotnummer 6, auch ein kleiner Fingerzeig, glaube ich, dass der auf den Jungen auch gebaut wird, was ich ziemlich cool finde. Hat man ja letztes Jahr in St. Pauli gesehen, dass der echt was drauf hat. Sowohl defensiv als auch offensiv, absoluter Kämpfer, der, wenn Filip Kostić das Messer im linken Fuß hat, hat Rodrigo Salazar das zwischen den Zähnen hängen, wenn er in Zweikampf geht. Guter Typ auf jeden Fall, hat mir sehr gut gefallen. Die haben das Spiel sehr gut gestaltet und Aydin Rustić natürlich auch mit einer guten Übersicht, ziemlich cool. Bei Jesper Lindström, du hast es eben gesagt, ist mir auch sehr positiv aufgefallen, was der Junge für eine Übersicht hat. Da gab es eine Situation, wo er aufs Tor zugelaufen ist und im Augenwinkel hinter ihm, links hinter ihm, Filip Kostić gesehen hat und den Ball dann nochmal nach links gelegt hat, wo ich auch gedacht habe, krass, die zwei kennen sich vielleicht 4-5 Tage und da harmoniert schon so gut. Hat mir echt gut gefallen. Aymen Barkok hat mir gut gefallen, Dajc Kamada, gut, der ist gerade erst zurückgekommen. Verteidigung war okay. Also das war insgesamt auch ziemlich cool. Hast du die U19-Spieler dir auch mal ein bisschen angeguckt? Ist da jemand für dich auch besonders rausgestochen?
Ja, der Finne, der ist natürlich schon ganz gut aufgefallen. Ne?
Ja, Hyreleinen.
Wie heißt er noch gleich?
Luca Hyreleinen.
Hyreleinen, genau.
Ja, den fand ich auch ziemlich cool. Er ist so ein bisschen ein schlaksiger Typ, so Typ Alex Meyer. Aber er hat auch eine prima Übersicht, glaube ich. Der ist gut am Ball. Und auch erst 16 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. 1,91 groß, vielleicht kommt da noch ein bisschen was von der Größe her. Schauen wir mal. Schultern nochmal um und wird so Sasa Kalajdzic.
Tja, mal gucken, was so passiert mit dem. Aber auf jeden Fall ganz geil auch, dass Lukas Radetzky dem zur Eintracht geraten hat. Einfach schön dann zu sehen, dass das über den Faktor alte Liebe rostet nicht, da tatsächlich noch Empfehlungen, statt dass er einfach sagen würde, komm zu Bayer Leverkusen, ihn überreden würde, nein, der fragt ihn ja nach, ne, da besteht ein Interesse, die Eintracht geht ja auf ihn zu und dann weiß er, ach ja, Lukas Radetzky, ich melde mich mal bei dem und klar, gibt ein offenes, ehrliches Statement ab und alles andere wäre auch Quatsch. Warum sollte er schlecht über die Eintracht reden, wo er doch weiß, wie oder so verbunden wir uns nach wie vor noch ist im Grunde.
Ja, ich bin echt mal gespannt auf unsere U-Mannschaften. Also U17 ist ja gerade im Trainingslager mit Erwin Skela, die haben schon ein paar Tests gemacht, die U19, das wird auch super spannend mit den Jungs, die jetzt da auch schon so mitgespielt haben, also Hyreleinen und die zwei neuen Spanier im Sturm mit Nacho Ferri und dem anderen, wie heißt denn der Junge, den wir jetzt auch Herrero Garcia oder sowas, super spannend, die Eintracht hat da auf dem Transfermarkt auf jeden Fall auch zugeschlagen, auch zwei junge Portugiesen für die U17 geholt. Da werden sie unter anderem treffen auf Hessen Kassel, ist mir letztens aufgefallen. Die sind in die U19-Bundesliga aufgestiegen. Hast du das mitgekriegt? Auch richtig abgefahren. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist Hessen Kassel-Fan und der hat mir das erzählt. Er hat gesagt, oh, Hessen Kassel spielt jetzt Bundesliga. Der so, Herr Bass. Ja, relativ dramatisch. Tatsächlich, glaube ich, noch in der Verlängerung gegen Elversberg oder sowas sind die noch irgendwie durchgekommen. Witzige Geschichte.
Ja, und wenn wir schon dabei sind, Namen zu droppen, dann darf man auch Felix Irorere nicht unerwähnt lassen. Der junge Innenverteidiger, der natürlich auch der hat einfach einen guten Job gemacht. Das ist halt ein Riese, ne? Der ist 1,95 groß. Kaum zu übersehen, aber letztendlich, schlummert da einiges an Potenzial.
Ja, auch sehr schlaksig von seiner Statur her. Also auch so ein eher dünnerer Innenverteidiger. Muss so ein bisschen, glaube ich, zulegen. Aber der hat auf jeden Fall das Potenzial, da auch was zu machen. Der war ja lange verletzt, glaube ich, auch. Ich glaube, der hat die letzte Saison komplett verpasst, weil er irgendwie Kreuzband oder irgendwas war kaputt. War nicht so geil. Aber da waren ja noch einige andere dabei. Innenverteidigung dann der Kollege Gebur, Finn Otto und Nils Stendera zählt man auch noch so ein bisschen mit dazu, wobei der aus der U19, glaube ich, ja schon rausgewachsen ist. Ich glaube, der zählt da gar nicht mehr mit rein. Mal gucken, was da so ein bisschen nachkommt. Auf jeden Fall eigentlich eine ganz coole Sache. Und ja, wie gesagt, das Testspiel gegen Sandhausen, das haben wir mit einem guten Schuss von Filip Kostić gewonnen. Der hat da einfach mal draufgezimmert. Und ja, an sich hat mir das auch sehr gut gefallen. Wiesbaden, ja, darf man, glaube ich, nicht so hoch bewerten. Da waren A, sehr viele Leute gefehlt, B, war da die halbe U19 auf dem Platz, die auch erst mit dem Training angefangen hat. Und ja, alles schön geschmeidig. Ich bin jetzt mal gespannt, morgen gegen FC Gießen. Da hat sich der BVB ja vor einer Woche relativ schwer getan. Sind, glaube ich, Viertligist oder sowas, ne? die Gießener?
Weiß ich gar nicht, hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt?
Ich glaube, die sind Viertligist. Ja, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir, sie sind ein bisschen weiter jetzt, in der, also wir sind jetzt ein bisschen weiter in der Vorbereitung. Wenn da das ein oder andere Türchen für uns fällt, wäre ziemlich cool. Gucken wir mal.
Ja. Aber wenn wir schon von guten Aktionen sprechen, Ali Akmans Schuss in der letzten Sekunde. Ja. Junge, Junge, Junge. Geil, dass er sich den auch, dass er Bock hat, den kurz oben reinzuhämmern, nachdem er ja schon den Gegenspieler so stehen lassen hat. Statt dass er einfach irgendwie ja, den nochmal reinspielt. Nein, er wollte unbedingt nochmal zeigen, was er kann. Und gut, dass er sich den genommen hat, weil ich glaube, solche Tore, die dürfen wir von dem erwarten. Sowieso nochmal spannendes Thema, was wir von Einzelnen erwarten dürfen, sollen, können. Da kommen wir gleich noch zu. Ne?
Ja. Ja, Ali Akman, 89. Minute, schnell mal einen Gegner getunnelt und dann nochmal aufs Tor gehämmert. Auch ziemlich cool, muss ich echt sagen. Es hat mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und wir kriegen ja die Woche auf jeden Fall noch viel, was wir uns angucken können. Dienstag dann, also morgen 16 Uhr gegen den FC Gießen, Vorbereitungsspiel live. Und dann am Freitag oder am Samstag, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ich glaube Freitag gegen Racing Straßburg. Samstag. Samstag, wenn der Impfbus fährt, fahren die quasi zum Heimspiel gegen Straßburg. Gibt es das nächste Spielchen, quasi Rückspiel zu den Europa League Playoffs, wenn man so will. Bin ich auch mal gespannt, was das wird. Und dann Saisonvorbereitungsspiel, das letzte, gegen Saint-Étienne. Hast du schon was gehört? Die Eintracht hat ja mal bekannt gegeben, dass zu diesem Saisonvorbereitungsspiel zu dem letzten Zuschauer zugelassen sein sollen. Kam noch nichts durch, oder?
Kam meines Wissens noch nichts durch, aber lasst es einfach. Ja, keine Ahnung.
Ich hätte Zeit.
Ob man bei so einem Spiel da sagt, stellen wir hier schon mal alles auf die Probe. Ja gut, warum nicht? Es ist halt letztendlich ein Testspiel in allerlei Hinsicht. Kann man theoretisch auch machen. Ne? Ist halt ein Test wirklich auch Rückkehr des New Normal, hätte ich jetzt was gesagt, aber...
Ja, jetzt kommen die Adler wieder zurück und vielleicht kriegen wir dann noch irgendeinen Pokal wieder zurück. Mal gucken. erst kommt die Rückkehr der Adler und dann die Rückkehr des Pokals. Das war ja schon beim Pokalfinale so. Schauen wir mal.
Ich will nach Sevilla.
Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Europa League, wie ist da momentan der Stand? Gucken wir mal. Wir haben jetzt, ich habe das mal so ein bisschen aus Twitter rausgeklaut. Da wird fleißig debattiert, wie die Saison verlaufen wird für Verein X und Y. Ich habe jetzt mal so ein paar Stats rausgesucht, die wir jetzt mal nach und nach durchgehen. Und zwar ist es die Saisonprognose. Unsere interne Glaskugel, in die wir jetzt gleich mal reinschauen und mal gucken, was denn dann am Ende so rauskommt. Und wir fangen ganz profan an mit dem Tabellenplatz nächste Saison. Oder am Ende der Saison. Lassi, für was wird es reichen?
Das wird ein...
Oder wir gehen die erst die anderen durch und machen den Tabellenplatz ganz zum Schluss. Können wir natürlich auch machen.
Genau, oder sollen wir die Plätze 18 von 18 bis 5 durchgehen, dann die Plätze von 1 bis 3.
Ich glaube, da komme ich durcheinander. Das hatten wir schon mal.
Kleiner Hinweis, hör genau hin. Die Plätze von 18 bis 5 und danach die Plätze von 1 bis 3 durchgehen und danach einigen wir uns darauf.
Ah, okay, können wir machen. Alles klar. Dann dein Hot Take.
Nein, ich glaube, dass wir sehr weit kommen werden in der Europa League und wir dadurch trotzdem auf dem Europa League-Platz über die Liga landen und es dann nur spannend bleibt, ob wir die Champions League durch einen Sieg in der Europa League erreichen oder
nicht. Weißt du, dass Platz 4 zur Champions League reicht?
Ich glaube nicht, dass wir Platz 4 über die Liga kriegen. Die Chance, die kriegen wir so schnell nicht wieder. Nicht nach so einem krassen Umbruch inklusive Trainer. Da bin ich ausnahmsweise mal Realist und demnach sage ich aber trotzdem, es wird eine sehr, sehr gute Saison, werden auch in der Liga und sechster Platz dürfte drin sein.
Ich habe im Vorfeld auch ein bisschen überlegt, habe gedacht, wo steht die Eintracht eigentlich im Vergleich zu den anderen Bundesligisten? tatsächlich hat sich da transfertechnisch noch nicht so richtig viel bewegt. Also wenn man sich das so ein bisschen anguckt, die Hertha verkauft allerlei Leute. Union hat massig aufgerüstet in der Breite vom Kader. Passiert relativ viel. Ich sage aber mal, also tatsächlich qualitativ haben wir eigentlich mit am stärksten gepunktet, sage ich mal, RB vielleicht noch mit dazu gerechnet, haben wir am stärksten, glaube ich, mit dazu gewonnen. Und Lücken, glaube ich, bei uns auch geschlossen, die schließbar sein sollten. Das heißt, im offensiven Mittelfeld mit der Rechtsaußenposition, die auch ein Fabio Blanco mal begleiten kann, die auch ein Jesper Lindström mal begleiten kann. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt im offensiven Mittelfeld. Hintenrum hat sich gar nichts getan, fand ich aber auch nicht so unbedingt notwendig. Von daher würde ich sagen, es ist, du hast es eben schon gesagt, mit Doppelt- und Dreifachbelastung und so weiter und so fort, wird es am Ende knapp nicht reichen für die Champions League. Ich habe bei mir Platz 5 stehen. Wer aber dann mit Europa League Sieg, dann haben wir den Pokal auch wieder zurückgeholt, die Rückkehr der Adler. Wir haben es ja gesagt, holen wir dann in Sevilla. Und von daher mein Take, Platz 5 am Ende der Saison, Europa League Sieger und dann trotzdem Champions League. Da hat nächstes Jahr die deutsche Bundesliga dann 5 Champions League Teilnehmer. Ist da auch was Feines.
Aber stößt sich der Europa League Pokal nicht am DFB-Pokal, den wir auch gewinnen nebenher?
Ich glaube, die kommen ganz gut miteinander aus. Im Museum stehen die ganz einträchtig beisammen. Daher, einer mehr oder weniger ist nicht so dramatisch.
Ja.
Gut, da haben wir die Pokale schön auch schon eingesackt. Topscorer, also nicht Top-Torjäger, das können wir vielleicht auch noch machen. Aber wer wird dein Topscorer für die Saison 21-22? Wer schießt am meisten Tore und Vorlagengeber insgesamt?
Jesper Lindström.
Habe ich bei mir tatsächlich auch draufstehen.
Das ist aber mehr Wunschtraum. Zumal ich den auch in meiner Kickbase-Elf habe. Nachdem ich unseren guten Latino nochmal konsultiert habe. Weil ich habe das Problem, ich muss kurz mal über Kickbase an der Stelle sprechen, dass ich immer die Eintracht-Brille so ein kleines bisschen auf habe. Ich habe die nicht insofern auf, dass ich das Gefühl habe, ich muss mir die halbe Mannschaft voller Eintracht-Spieler ballern, weil ich weiß, wenn es mal schlecht läuft, dann mache ich ordentlich miese. Aber ich weiß halt, wie gut die Leute sind.
Mhm.
Und deswegen fällt es mir schwer, da zu verzichten, wenn da einer auf den Markt kommt, dann nicht drauf zu bieten. Und ja, deswegen musste ich einfach mal muss ja mal einen guten Fachmann nach Rat fragen, wem er den Durchbruch am ehesten zutraut. Und es hat sich im Grunde auch unterm Strich so ein bisschen mit meiner Erwartungshaltung gedeckt. Ich habe mir Jesper Lindström gekauft. Und ja, ich glaube einfach, dass durch seine Variabilität er in egal was für ein System Glasner auch spielen lässt, er einfach unverzichtbar werden wird. Und Kamada, der wird ja höchstwahrscheinlich noch gehen, selbst wenn er bleibt. Ich glaube, die standen ja auch im Testspiel jetzt zusammen auf dem Platz.
Mhm.
Selbst das wird von vornherein jetzt schon grundsätzlich erstmal probiert spielen zu lassen und funktioniert. Ob es funktioniert, gut, das lässt sich jetzt auch so Spielchen da auch nicht ableiten, aber kann entsprechend zumindest funktionieren. Und von daher, ja, traue ich dem Mann sehr viel Spielzeit zu und wem ich sehr viel Spielzeit zutraue, der wird auch sehr viel abliefern.
Habe ich tatsächlich bei mir auch auf dem Zettel gehabt, Jesper Lindström. Auf der einen Seite glaube ich, dass er viel auch in der Spitze eingesetzt werden wird, wie es jetzt auch im Testspiel der Fall war. Vielleicht auch mal neben einem Dejan Juveljic oder neben einem Ragnar Ache, die sich so ein bisschen auch ergänzen können. Wahrscheinlich da eher als Vorlagengeber auftritt als Goalgetter, wobei er auch 10 Tore in der Saison jetzt bei Brøndby geschossen hat. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Jungen. Ich traue es aber auch nach wie vor einem Daich Kamada zu, der da eine gute Rolle spielt, einem Philipp Kostic, der mit dem Messer am linken Fuß. Wir gucken mal. Aber für mich auch Jesper Lindström. Ja, wollen wir den Torjäger auch noch mit reinnehmen? Wer wird die meisten Tore schießen dieses Jahr? Also rein Tore, nicht scorertechnisch.
Ich glaube,
Nachfolger von André Silva.
Es wird keiner auch nur annähernd an die 20 schießen.
Oh, tatsächlich.
Ich glaube auch, es wird schwer werden, dass irgendwer an die 15 kommt. 15 schon eher. Und da kann ich mir aber auch vorstellen, dass es mehrere werden. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Boré sich schnell einfindet, dass er seine 13, 14 Tore schießt. Ich kann mir bei einem Jesper Lindström eben auch vorstellen, dass er ja vielleicht doch ein paar mehr Tore als Vorlagen am Ende macht. Und ein Joveljic ist halt auch nicht klein zu reden. Der hat jetzt, glaube ich, ein Kamada hat ja auch, ist ja auch explodiert nach seiner Leihe und warum soll das ein Joveljic nicht hinbekommen? Er hat auch das ein oder andere Tor, sei es sein Kopfball in der Europa League, Quali war das.
Gegen Tallinn,
ja. Für uns, ja, ja. Hat er halt durchaus bei uns auch schon mal sein Torriecher dezent unter Beweis gestellt und jetzt wird es Zeit, nachdem er einfach mal gemerkt hat, er kann auch am Schnürchen alles wegballern, dass er jetzt das bei uns auch abliefert. Demnach, ja, ich habe jetzt immer noch keinen Namen genannt, ich habe mehrere im Grunde genannt, aber wenn ich jetzt einen nennen muss, merkst du, ich tue mich da schwer mit. Ich sage jetzt einfach mal ja, Jesper Lindström, komm.
Okay, ich sage tatsächlich Joveljic. Ich glaube, der Junge hat sehr viel Selbstvertrauen gepumpt. Also man sieht es in den Trainingsspielchen und jetzt auch, wie er im Doppelsturm mit Paciencia unterwegs war und dann einfach mal aus der Luft versucht, so ein Seitfallrückzieher irgendwie da in die Maschen zu zimmern. Und der Junge ist sehr gereift in seiner Runde, die er dann beim Wolfsberger AC gespielt hat. Von daher glaube ich, dass der Dejan Joveljic da uns so ein bisschen überraschen wird und tatsächlich unser Top-Goal-Getter wird. Ob es an die 20 geht, weiß ich nicht, aber ich traue ihm so locker 16, 17 Tore zu. Ich gehe aber mit dir, dass sich das mehr verteilen wird, diese Runde, weil wir einfach variabler im offensiven Bereich sind. Letztes Jahr war es ja relativ ausrechenbar. Das war Philipp Kostic auf André Silva. Dann hat sich das irgendwie erledigt gehabt.
Ich habe allerdings so ein kleines bisschen Angst, dass wenn Kostic bleiben sollte, dass er uns mit 30 Scorerpunkten windelig spielen wird. Dass dadurch, dass Glasner, wenn dem so sei, mit einer Viererkette spielt und Kostic seine Rolle offensiver interpretieren darf, weil ein Lenz hinter ihm steht, dass der nicht zu bändigen sein wird und dass er wirklich auf allen Ebenen Gas geben wird. Und
da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Das Ding mache ich auch gleich nochmal auf. Viererkette, Dreierkette. Aber wir gehen mal zum nächsten Punkt über. Deine größte Überraschung der Saison. Wer ist derjenige, wo du sagst, wow, das hätte ich jetzt vielleicht vorher nicht gedacht, dass der so einschlägt? Im positiven Sinne Überraschung.
Ich sage Fabio Blanco Gomez. Ja. Weil die meisten ihm nicht zutrauen, dass er schon eine Rolle spielen wird. Ich kann mir beim besten Willen aber nicht vorstellen, bei den ganzen Vereinen, die an ihm dran waren, dass da nicht vereinbart worden ist, dass ihm eine ernsthafte Rolle schon zu Beginn zugestanden sein werden wird. Dementsprechend glaube ich einfach, klar, so ein Arrangement, ich meine, Glasner, als der Transfer fix gemacht wurde, war Glasner noch nicht unser Trainer und da war das noch nicht safe. Aber das Talent, das er mitbringt, das ist unbestritten. Und ich glaube, das wird sich am Ende durchsetzen. Und dementsprechend, ich glaube nicht, dass er einen Stammplatz haben wird. Ich glaube aber, dass er insbesondere bei der Dreifachbelastung dann einer der ersten Ergänzungsspieler werden wird. Das dann heißt, die Stammformation hat gerade im Europa League gespielt. Jetzt spielen wir am Sonntag gegen Greuther Fürth. Da kannst du von Anfang an spielen und kannst auch durchspielen. Da lassen wir den einfach mal von der Leine, den wilden Terrier. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Deswegen meine Überraschung der Saison. Blanco.
Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, hin und her überlegt, wem traue ich es am ehesten zu und habe tatsächlich zwischen Fabio Blanco und Ali Akman die ganze Zeit hin und her überlegt. Ich dachte, was ist jetzt so dein Hot Take, den du machen würdest? Und dann habe ich gedacht, naja, wir haben spielstarke Offensive, haben wir einige, sage ich mal, und von der Sturmspitze mit Boré vielleicht jemanden, der Ali Akman in seiner Spielanlage relativ ähnlich kommt, also kleiner, wuseliger Stürmer, der da auch vorne mehr so Vorlagen auch und so weiter geben kann. Und da war ich mir nicht so ganz sicher, ob es dieses Jahr für den Durchbruch schon reicht. Und daher habe ich mich, weil ihm viele weniger zutrauen als Ali Akman, mich auch für Fabio Blanco entschieden. Und glaube tatsächlich, dass er spätestens in der Rückrunde sich in die Mannschaft spielen wird. Der Junge hat große Anlagen und wir müssen rotieren, so oder so. Mit Dreifachbelastung musst du es irgendwann machen. Und der wird seine Spiele haben, wo er die Bundesliga-Verteidiger schwindelig spielt. Und dann wird er sich auch in unsere Herzen spielen und vielleicht auch in das von Olli Glasner. Und mein Take dazu ist, in der Rückrunde wird das einer unserer, ja, wichtigen Leute, was wir vielleicht vor der Saison nicht gedacht hätten, weil viele ihn eher für die U19 auf dem Schirm hatten. Und ich glaube, Fabio Blanco, das wird einer, den sollten wir auf dem Schirm haben für die Runde. Dann kommen wir zur quasi Negativüberraschung. Was wäre deine Enttäuschung der Saison, wo du sagst, dem hätte ich vielleicht mehr zugetraut und ist dann doch nichts geworden?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Da muss ich, bevor ich dazu vorschnell antworte, mich tatsächlich nochmal kurz in die Kaderliste klicken.
Vielleicht kann ich auch erstmal anfangen.
Gerne.
Und zwar habe ich bei mir Christopher Lenz draufstehen. Nicht, weil er unglaublich schlechter Spieler ist, weil ich einfach nicht an diese Viererkette glaube. Ich glaube, und das hat man beim Spiel gegen Sandhausen auch beispielhaft wieder gesehen, dass sich die Spieler und die Eintracht im Allgemeinen sehr wohl fühlt mit dieser Fünfer-Dreierkette, die dann mal zu einer Viererkette werden kann, aber so als sehr, wie soll ich sagen, festgefahrener Linksverteidiger, der er nun mal ist. Er ist jetzt keiner für die zentrale Position, das kann er, glaube ich, auch mal mit aushelfen, aber so schon sehr als Linksverteidiger in der Form wird das, glaube ich, schwierig für ihn, sich da komplett durchzusetzen. Und deswegen meine Enttäuschung, nicht weil er sportlich nicht überzeugen würde, einfach weil es taktisch nicht passt. Chris Lenz, ich glaube nicht an die Viererkette.
Das ist ein interessanter Ansatz. Ich würde da allerdings jetzt was anderes sagen, und zwar, gut, sprechen wir von einer eigenverschuldeten Enttäuschung. In dem Fall war es ja
das keine. Das kannst du machen, was du willst. Ne?
Dementsprechend würde ich sagen, Enttäuschung der Saison Tuta, weil ich die Befürchtung habe, dass er nicht auf die Anteile kommen wird, auf die er zuletzt gekommen ist, in Glasners System. Und ich sage Befürchtung, weil ich nicht weiß, ob es. Also allgemein, Viererkette finde ich. Wir haben lange keine Viererkette bei uns gesehen, deswegen schwer vorstellbar derzeit auch mit dem Spielermaterial. Ein Dicker und Hinti sind beides Linksfüße. Solche Themen kommen damit rein. Dann haben wir. Tuta, deswegen. Ich glaube, wir werden von ihm nicht so viel sehen, wie wir vielleicht sehen wollten, wie ihm auch gut tut in seiner Entwicklung. Ich hoffe natürlich, dass er auf seine Anteile kommt, weil der Spielzeit braucht. Das hat man jetzt letzte Saison gesehen. Wenn er seine Spielzeit bekommt, dann kommt er auch rein. Und das würde ich ihm nicht wünschen.
Ich würde da tatsächlich auch ein bisschen mitgehen, weil ich finde ihn auch gut, aber ich finde, dass er. Und das hast du vor allem halt in der Rückrunde gesehen, gen Ende hin, dass wenn die Mannschaft einen Durchhänger hat, er auffällig einen Durchhänger hat. Also ich weiß nicht, wie viele Elfmeter er verschuldet hat, es waren auf jeden Fall 2-3 Stück, wo er dann einfach zu spät gekommen ist, die falsche Entscheidung getroffen hat, ein paar Schnitzer noch mit drin hatte. Es wird zwar immer gesagt, er ist noch grün hinter den Ohren, aber er ist jetzt auch 21 oder 22 wird er jetzt, und irgendwann muss dann auch der Schritt dann kommen, dass er dann auch ein bisschen sicherer wird. Also er ist genauso alt wie Ervon Ndicka. Und wenn du mich fragst, ist Ndicka von Tuta sehr weit entfernt in der Qualität und in der Anlage her. Ich finde, ein Indica, der ist auf jeden Fall, es wird auch interessanterweise gar nicht drüber gesprochen, ob der uns verlässt oder nicht. Also ich habe bis jetzt zumindest noch nichts gehört. Ist gar nichts gerüchtet. Von daher glaube ich, dass der uns auf jeden Fall viel Freude machen wird. Und ja, das Thema Tuta setze ich auch mal so ein kleines Fragezeichen dran. Bin mal gespannt, wer die rechte Innenverteidigerposition begleiten wird bei uns. Ob das eine interne Lösung wird oder ob dann noch jemand vielleicht geholt wird oder ob Tuta da seine Einsatzzeiten bekommt. Ich weiß es nicht.
Über potenzielle Abgänge und Neuzugänge sprechen wir gleich auch noch. Deswegen gehe ich da jetzt, knüpfe ich da nicht an, aber um beim Ausgangsthema nochmal zu bleiben, wo ich natürlich eine besondere Gefahr auch sehe, dass es wirklich eine Riesenenttäuschung werden könnte am Ende für uns alle, ist der liebe Ayman Barkok. Der muss jetzt nämlich seine Chance nutzen, weil sein Vertrag nächstes Jahr ausläuft. Wenn er sich jetzt nicht irgendwie in den Vordergrund spielt, ins Rampenlicht spielt, dann wird es schwierig, Argumente zu liefern pro Vertragsverlängerung. Und das wäre natürlich der Super-GAU, wenn so ein Typ die Eintracht verlassen würde. Der gehört hierher. Und der muss jetzt auch einfach, da muss der Knoten platzen.
Voll, absolut, gehe ich mit. Ayman Barkok muss jetzt ein bisschen liefern. Ich finde, er hat immer gute Anlagen, aber manchmal hat er einfach so Durchhänger, wo du dann also denkst, Mensch, Junge, du kannst es doch. mach doch.
Nordweststadt-Kicker, das hatten wir doch letzte Saison schon zu Genüge. Das Leichtfüßige, manchmal zu Leichtfüßige, das hilft nicht immer in der Bundesliga.
Ja, aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Es ist für mich noch immer jemand, den ich mir auf jeden Fall aufs Trikot flocken würde, Ayman Barkok, wenn ich da mit Barkok-Trikot irgendwo auftauche. Ja, schauen wir mal. Kapitänsbinde, dein Take für unseren Capitano-Nachfolger. Macht's der alte Hase oder wird's jemand anders aus der Truppe? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Eigentlich ist es für mich relativ klar, wer das wird. Aber ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Mal gucken. Also was sagst du denn?
Für mich gibt es da keine zwei Optionen. Und die einzige Option ist für mich Martin Hinteregger.
Ja, das habe ich auch auf dem Schirm, ja.
Ja. Das wär einfach nur zu geil. Das wäre zu geil. Ich würde es ihm so gönnen, ich würde mich so für ihn freuen. Ich glaube, ganz Frankfurt würde sich für ihn freuen.
Ja, A ist Hinti natürlich absoluter Publikumsliebling, muss man einfach sagen. Er hätte es da auf jeden Fall verdient. B ist er wahrscheinlich einer, der sehr viele Minuten auf dem Platz verbringen wird. Makoto Hasebe, so gut er auch die letzte Saison auch gespielt hat, wird mit Europa League und DFB-Pokal nicht alle Spiele machen können. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Denn Kevin Trapp ist als Torhüter immer auch ein bisschen schwierig. Seppel Rode, wissen wir alle, verletzungsanfällig. Das Einzige, wo mich Hinti, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht hat, das setze ich mal in Anführungszeichen, das war, als es, und das ist eigentlich gilt für jeden in der Mannschaft, das war letztes Jahr das Announcement oder letzte Saison das Announcement Hütter, wo er wegging, dass er auch extrem abgefallen ist. Ich hätte ihm zugetraut, dass er da mal den Mund ein bisschen weiter aufreißt und auch mal sagt, was hier Sache ist und da auch fürs Kapitänsamt sich damit auch so ein bisschen bewirbt. Ist jetzt nur nicht der Fall gewesen, aber dennoch, ich traue es ihm am ehesten zu, es würde für mich am meisten Sinn machen. Vielleicht ernennt Landsmann Glasner ihn zum Kapitän, mal gucken. Aber für mich ist das eigentlich ein No-Brainer. Das wäre die logischste Lösung.
Denke auch, und damit kommen wir im Grunde zum Amt des Vizekapitäns, das da vielleicht am wesentlich spannender ist, wenn wir jetzt hier schon so einig sind.
Ja, vielleicht werden es auch mehrere, mal gucken. Ich glaube, das ist dann immer davon abhängig, wer spielt und wer nicht. Also ich glaube, die Leute, die ich eben genannt habe, kommen dafür halt einfach in Frage. Und das
Ich glaube, es ist ja so, meines Wissens zumindest, dass es wirklich ein Captain einen Vize-Captain gibt und wenn der Vize-Captain dann auch mal indisponiert ist, dann rücken halt wahllos letztendlich fast schon alle nach, die überhaupt irgendwie im nicht wie nennt sich das, nicht Vorstand, sondern im Spielerrat sind. Genau.
Den gibt es aber bei uns gar nicht.
Nee?
Nee.
Nee. Gut. Wie dem auch sei, aber so Vizekapitänsamt, wem würdest du das denn deiner oder guten Gewissens aufdrücken?
Also erstmal wollen. Bin ich natürlich ein großer Freund von Spielerräten, wie auch von Betriebsräten und Ähnlichem. Aber dennoch, Vizekapitän wäre wahrscheinlich auch die logischste Variante, da mit Makoto Hasebe zu gehen. Erfahrener Mann, der vielleicht dann noch so ein kleiner Gegenpart sein kann, der Hinti auch mal so ein bisschen an der Hand nehmen kann und kann da sagen, pass auf, das und das, da musst du vielleicht ein bisschen drauf achten und so weiter und so fort. Deswegen für mich Makoto Hasebe, da jemand, der als Vizekapitän durchaus gut wäre. Bisschen romantisch wäre natürlich so eine Seppelrode-Geschichte, weil das so jemand ist, der auch so ein bisschen Frankfurter Herzblut in sich trägt. Oder auch ein Kevin Trapp kann ich mir auch vorstellen, aber mein Take dazu, Makoto Hasebe als Vize. Vielleicht wird es auch andersrum, das kann natürlich auch sein, aber Makoto Hasebe für mich Vizekapitän.
Ja, das sind halt so die Antworten, die an sich jeder bringen muss, auch einen Trapp, einen Hasebe, einen Rode da ins Spiel zu bringen. Ich würde trotzdem noch einen anderen Namen gerne mit reinbringen wollen. Ich
weiß, wen du meinst.
Ich finde das... Weißt du es?
Ja, der Kleine.
Armin Younes.
Klar.
Das wär eine coole Nummer. Weil, ich meine, ein Hasebe beispielsweise, der ist sowieso der Erste auf dem Trainingsplatz und der Letzte auf dem Trainingsplatz und wird es auch immer bleiben. Das heißt, er ist immer ansprechbar für alle. Und den juckt das nicht in seinem Alter, ob er das macht oder nicht. Für den ist es ist die gleiche Chose. Der wird so oder so sein Maul aufmachen, wo er weiß, dass das muss und wo es notwendig ist. Und ja, ein Rode ist für mich halt so ein Spieler, wenn der sich nicht langsam zusammenreißt, letzte Saison hat er mir nicht so gut gefallen, unterm Strich, so insgesamt, dann haben wir da einige gute Leute in der Hinterhand, die mittlerweile ihm den Rang ablaufen, spielerisch, sportlich. Und von daher würde ich ihm das eher auch nicht zugestehen wollen. Ein Trapp, ja, wie du eben sagst, Keeper. Auch der macht seinen Mund gut genug auf Kraft seines Amtes als Torhüter. Von daher, ja, denke ich, wäre das einfach nochmal so eine Anerkennung einer neuen Ära, weil die genannten, das sind ja alles, das ist ja die ältere Garde jetzt, das sind die eingesessenen, eingefleischten Adler. Und Hinti und Younes, Hinti noch mal länger als Younes jetzt da auch, klar. Eher schon, es ist so zwischen den beiden Gruppen, aber Younes ist so einer, dem sollte man so ein bisschen die Verantwortung mit zugeben, insbesondere nachdem das so ein Knacks gegeben hat zwischen ihm und Adi Hütter. Einfach um zu sagen, Junge, mach was draus, du gehörst jetzt hier, du wirst jetzt hier in die Pflicht genommen und wir zählen auf dich und bauen auf dich und dann geht's rund.
Einer, der gar nicht genannt wird in dem Rahmen, ist Philipp Kostic. Auch interessant. Das finde ich natürlich auch ganz spannend. Aber vielleicht ist da sprachlich ein bisschen schwierig.
Sprachlich schwierig und Körpersprache schwierig. Ja. Wenn es mal nicht läuft, dann lässt dein Kopf hängen. Das ist kein Kapitän vom Typus her. Das ist einfach kein Captain. Das ist ein Ackerer, ein Arbeiter, der liefert und der einen heftigen Job macht. Aber nur aufgrund seiner sportlichen
Erfolge.
Ja, Erfolge oder aufgrund des sportlichen Faktors kann man nicht sagen, ja, definitiv Kapitän, weil er so viele Tore und Vorlagen schießt, weil er so wichtig ist für uns. Er ist wichtig, er wird auch wichtig bleiben, deswegen wäre es auch wichtig, dass er bleibt. Aber ja, kein Capitano.
Gut, also meine Annahme Makoto Hasebe, bei dir Armin Younes. Damit haben wir die Kapitänsbinde auch verteilt und wollen dann nochmal ein bisschen jetzt weiter in die Zukunft schauen, in die nächsten Wochen. Und wir haben eben das Stichwort Philipp Kostic schon gehabt, da habe ich mir meine eigene Brücke mitgebaut. Herzlichen Glückwunsch zur Überleitung des Tages an mich selbst. Freddy Bobic ist wieder am Rumwildern, zumindest schreibt das die Bild-Zeitung, dass Hertha BSC Interesse an der Verpflichtung von Philipp Kostic hat, nachdem sie Córdoba jetzt nach Krasnodar für kolportierte 20 Millionen abgegeben haben, wollen sie gern das Geld direkt reinvestieren und für 30 Millionen Euro den Weg von Philipp Kostic vom Main an die Spree-Ebenen. Ich habe das gestern gelesen und war auf der einen Seite wütend, auf der anderen Seite habe ich gedacht, es macht überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich wieder gedacht, es ist die Hertha und bezahlt halt einfach mal das Doppelte an Gehalt und dann macht es vielleicht für den Spieler wieder Sinn. Aber an und für sich, ich könnte es für Philipp Kostic nicht verstehen, warum er sowas machen sollte. Die Eintracht soll hergehen, seinen Vertrag verlängern, ihm eine saftige Gehaltserhöhung geben, den Berater ein bisschen abspeisen, noch mit einem guten Handgeld und dann hat sich das für mich erledigt. Aber wie siehst du das? Macht das also für Berlin macht es sicherlich Sinn, jemanden wie Philipp Kostic im Team zu haben, kann, würde sagen, in der Bundesliga niemandem schaden. Aber ja, wie siehst du das? Was war deine erste Reaktion, als du das gestern so oder vorgestern mitbekommen hast?
Du, ich hatte da ein müdes Lächeln für übrig und hab's weggeklickt. Also es hat bei mir eigentlich gar nichts ausgelöst. Einfach nur, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es zu erhaben ist, wenn man sich da gar nicht ernsthaft mit beschäftigt. Aber ich kann mich da nicht ernsthaft mit beschäftigen, weil, sorry, ganz ehrlich, Hertha BSC ist und bleibt für mich einfach so ein. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist einfach richtig schwierig, sich damit auseinanderzusetzen mit diesem Projekt. Die sollten letztes Jahr ja schon die Europa League stürmen und es geht runter und rüber. Die haben so krasse Individualisten, haben jetzt auch zur Saison wieder aufgestockt und so gute Leute geholt. An sich nur eine Frage der Zeit, bis es mal für oben reicht. Aber wenn es mal für oben reicht, das ist so eine Söldnertruppe. Ganz ehrlich, dann reicht es für ein Jahr und danach bricht es wieder auseinander. Dann ist es doch für solche Spieler ist das doch nur ein Sprungbrett. Für einen Kostic und Co. Der einzige Spieler, der da mit Kopf und Herz dabei ist, ist Kevin Prince Boateng. Weil für den ist das das Größte. Dieser Idiot hat sich tatsächlich Hertha auf seinen Solarplexus, aufs Brustbein tätowieren lassen, kurz nach seiner Ankunft oder Wiederankunft in Berlin. Aber an sich ist das doch ein Sprungbrett für jeden Söldner, der da irgendwo am Markt noch nebenher richtig schön Asche verdienen will.
Der hat tatsächlich von allen Vereinen, wo er gespielt hat, ein Tattoo. Auch von der Eintracht. Auch interessant tatsächlich mit dem Pokal, glaube ich, mit der Eintracht. Aber ja, die Hertha war in den letzten Jahren auch keine gute Adresse und ich glaube, diese Windhorst-Publicity in den letzten Wochen, wo es dann auch um Gelder ging und die Bundesfinanzaufsichtsbehörde, die BaFin, da auch mal gegen ihn ermittelt und diese ganzen Sprenzerchen, wo das Geld auch zu spät überwiesen wurde. Es war alles keine Werbung für eine seriöse Hertha, da hilft auch ein Freddy Bobic nicht viel. Ich bin gespannt, wo der Weg hingeht. Das Ding ist, also es sagen ja auch viele, Freddy Bobic, der hat mit wenig Mitteln, hat er viel rausgeholt, natürlich mit sehr viel Hilfe, auch von Ben Manga, der da auch einige Juwelen rausgesogen hat, wie einen Ante Rebic, wie einen Luka Jovic, die bei anderen Vereinen abgeschrieben waren. Aber als wir plötzlich Geld hatten, hat man dann halt auch einen Dominik Kor und einen Bas Dost verpflichtet. Ich bin gespannt tatsächlich, was aus der Hertha wird. Ich glaube aber tatsächlich nicht dran, dass sie jetzt sich noch einen Philipp Kostic holen, weil die haben zwar richtig Asche, aber also warum um Gottes Willen müssen sie 30 Millionen Euro dann für Philipp Kostic ausgeben? Das kann sich Inter Mailand und der AC Mailand momentan nicht leisten und dann kommt die Hertha um die Ecke und zahlt mal geschmeidig die zweithöchste Ablöse für einen Bundesligaspieler der Saison. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich will es auch gar nicht.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kostic so dumm ist und zur Hertha geht, wo Dardai Trainer ist. Ist ein cooler Typ, kann man auch als Außenstehender in Bezug auf Hertha BSC Berlin sagen. Als Außenstehender muss man sagen, ist ein, auch als Spieler schon, einfach ein straighter, ehrlicher, offener Kerl gewesen. Bissiger Spieler auch gewesen, aber der hat doch überhaupt kein Konzept. Der bringt doch Spieler überhaupt nicht weiter. Was bringt denn der Spielern bei? Ganz ehrlich, du kannst mir am besten nicht erzählen, dass das einer ist, der einen Verein mit den Ambitionen, die Hertha hat, wirklich dahin bringt. Also kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass ein Spieler wirklich da einen Mehrwert draus zieht, unter dem trainieren zu dürfen und spielen zu dürfen.
Tja, dann sind wir mal gespannt, was da passiert. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, einfach nicht dran, weil es einfach so ist, dass ja, bei Philipp Kostic, der hat momentan auch so viel Bock irgendwie auf den Verein und auf den ganzen Kram. Und das sieht man ihm auch so ein bisschen an. Das ist jetzt nicht so. Der hat jetzt Spaß auch in der Vorbereitung, und das passt schon alles. Ich glaube da auch nicht großartig dran, dass da noch was Negatives irgendwie passiert. In der Hinsicht. Wollen wir mal weitere Abgänge mal kurz durchgehen, was passieren kann. Deitch Kamada wurde immer mal gerüchtet, er hat sich jetzt auch nicht so hundertprozentig bekannt, hat halt gesagt, naja, vielleicht spiele ich hier noch ein Jahr, ansonsten gehe ich halt nächstes Jahr. Mehr oder weniger das hat er gesagt. Da kommt es, glaube ich, so ein bisschen aufs Angebot drauf an. Momentan fehlt es an Alternativen für ihn. Ich glaube, die Eintracht hatte mal Jens-Peter Hauge von AC Mailand, ein norwegisches Talent, auf dem Schirm, den die holen wollten, was dann aufgrund von Ablöse nicht geklappt hat. Nehme ich mal an, dass es an Ablöse gelegen hat. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber Deitch Kamada wird auch gerüchtet nach England oder nach Milan. Aber ganz ehrlich, wenn er noch ein Jahr hier ist, finde ich das auch okay. Kann ich mit leben.
Ich würde ihn nicht rausjagen wollen, um Gottes Willen. Ich fände es auch ganz, ganz überraschend und geil, aber insbesondere überraschend fände ich es jetzt. Nach dem, was in den letzten Wochen, Monaten so kursiert ist, fände ich es einfach wirklich eine extremst große Überraschung, wenn es heißt, am Ende Kamada bleibt noch ein Jahr. Und dann bin ich echt umso gespannter auf die Saison, wie sich das Ganze dann fügen wird. Boah, dann hat es dieser Glasner echt so schwer. Es müssen dann echt noch ein paar Leihen stattfinden, damit er gute Leute nicht auf der Bank versauern, sondern irgendwo in deren Entwicklung nicht stagnieren und einfach ein bisschen zocken können. Da bin ich echt mal gespannt. Aber ein Kamada wäre an sich, wenn wir jetzt mal davon reden, wer könnte noch abgehen, wäre eben einer, wo ich mir denke, wenn es wirklich passt, wenn das Angebot stimmt, dann machen wir das schon, weil es nur eine Frage der Zeit am Ende und es ist in Ordnung, weil er auch kein Spieler ist, wo man sich immer sicher ist, was man hat. Es ist irgendwie, es ist Harakiri, es ist wirklich Harakiri. Keine Ahnung, der kann das schlechteste Spiel machen und dann trotzdem das Spiel am Ende entscheiden. Es ist zu nervenaufreibend mit dem Jungen. Und ja, keine Ahnung. Deswegen von mir aus, wenn es was Passendes gibt, wo er auch dann gerne weg will, dann soll man es machen. Und im Kostic ist ja im Grunde eine ähnliche Sache, aber zu Hertha soll er halt nicht.
Bei Kostic bin ich halt wesentlich emotionaler wie bei Kamada. Bei Kamada finde ich halt, das kann man noch irgendwie verschmerzen, weil man ihn leichter ersetzen kann, weil wir halt auf der Position auch viel Potenzial haben. Bei einem Philipp Kostic, da sage ich, okay, das ist vielleicht in
Ja, ansonsten.
zwei von der Ergänzungsliste habe ich nochmal auf der Abgangsliste bei mir. Das eine ist Gonzalo Paciencia, wo ich nicht glaube, dass er geht tatsächlich. Ich glaube, der bleibt tatsächlich noch ein Jahr hier, verdient wohl auch ganz gut und hat jetzt auch nicht die, sieht es jetzt nicht als nötig an, da jetzt groß zu gehen. Da wird, ist es ein okayer Einwechselspieler, den du mal bringen kannst. Der wird sich aber, wird bei uns jetzt keine großen Dinge reißen. Das glaube ich, ich glaube, der bleibt. Einige wollten ihn aufgrund seiner Aussagen in Schalke, wo er scheinbar falsch zitiert wurde, laut seinen Aussagen nicht so gern mehr bei uns sehen. Mir ist es gleich. Ich finde das okay, wenn er da ist. Ich glaube, das ist ein netter Typ. Ich glaube, der ist fürs Mannschaftsgefüge auch ganz gut. Von daher kann der auch gern da bleiben. Der andere, wo es realistischer ist, dass er geht, weil er einfach eine zauberhafte Europameisterschaft gespielt hat, ist unser Steven Zuber. Heide Witzka, der hat da mit der Schweiz ganz schön was gerissen. Hat da Benjamin Pavard bei Frankreich schwindelig gespielt. Mit 4 Vorlagen der beste Vorlagengeber der Europameisterschaft gewesen. Hätte ich nicht so gedacht. Und es soll wohl schon Angebote geben von Norwich und anderen Clubs. Norwich wurde, glaube ich, genannt als englischer Neu-Erstligist wieder. Ich glaube, 5 Millionen Euro stehen da im Raum. Ich glaube, das wäre auch okay. Ist, glaube ich, marktgerecht. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er uns noch verlässt. Aber mit den ganzen neuen jungen Offensiven, die wir da geholt haben, ist, glaube ich, für Steven Zuber nicht mehr so viel Platz.
Ja, ganz ehrlich, ein Steven Zuber, der hat gegen die Türkei, war das ja, glaube ich, 3 Vorlagen gegeben von seinen 4. Es war ein mega gutes Spiel, aber es war halt ein Spiel. Und wegen dieses Spiels und wegen dieser Topscorer-Liste in der EM jetzt so gehypt zu werden, das ist halt schon so ein bisschen dieser Europameisterschaftsirrsinn, der dahinter steckt. Weißt du, da wirst du halt so gehypt, dann, weil der Fokus so krass auf diesem Turnier ist. Ist halt irgendwo lächerlich so ein bisschen. Ne? Ja, aber
wir haben da schon mal gute Erfahrungen gemacht. Erinnere dich an Gordon Schildenfeld.
Den haben wir damals auch verkauft. Eben drum. Wir nehmen es gerne. Schmeißt uns zu mit euren Mios und Arrivederci. Nein, es ist ein guter Typ. Ich fände es auch nicht verkehrt, wenn er bleiben würde, aber wir haben halt echt genug Leute. Wenn jetzt ein Salazar zurückkommt, haben wir im Grunde einen positionsgetreu einen, der sich hier mehr oder weniger, Zuber ist ja sehr, sehr vielschichtig. Zuber hat ja auch Kostic ersetzt in der Hinrunde, als er sich direkt verletzt hatte. Aber ja, ich glaube, einen Zuber kann man verschmerzen. Wenn man ordentlich Asche für den bekommt, dann sollte man ihn gehen lassen. Wenn er bleibt, ist es für mich auch in Ordnung, weil es ein guter Typ ist. Und weil er, wenn er gekommen ist, auch unter Hütter, auch in der Rückrunde zuletzt, dann hat er auch einen soliden Job gemacht. Er ist halt ein gestandener Bundesligaspieler, dem machst du nicht mehr viel vor. Und von daher, komme was wolle, wenn es ein gutes Angebot gibt, gerne.
Ja, sind wir mal gespannt. Bei uns ist momentan in der Gerüchteküche, was Zugänge angeht, hochkarätige, ist es relativ ruhig geworden. Randall Kolo Muani vom FC Nantes wurde ja die ganze Zeit gerüchtet. Das ist ein bisschen abgeflacht, weil Nantes auch irgendwie ein bisschen querschießt. Die haben ihn jetzt erstmal zu Olympia geschickt. Der spielt jetzt für Frankreich bei Olympia mit. Und es ist ganz witzig, das kam eben auch hier über Twitter, habe ich das gerade gelesen, dass der FC Nantes jetzt eine Klage gegen die Eintracht vorbereiten soll, weil wir ohne Zustimmung des FC Nantes mit dem Spieler schon vorher verhandelt haben sollen. Habe ich mir auch gedacht, ja, macht ihr mal. Klagt ihr mal. Das ist ja auch, der FC Nantes ist wohl auch in Frankreich bekannt als ziemlicher Chaosverein. Und sind ja letztes Jahr auch fast abgestiegen und haben auch schwer finanzielle Schwierigkeiten, wie viele andere französische Vereine auch. Wollen uns dann wegen Verleumdung verklagen. Sollen sie mal machen. Wir haben da auch eine ganz gute juristische Abteilung. Ich glaube, das wird nicht großartig von Erfolg gekrönt sein, diese ganze Geschichte. Aber Kolo Muani, mal schauen. Das wird, wenn dann, eher eine zähe Geschichte. Und wenn er dann dieses Jahr noch für Nantes spielt, kriegen wir nächstes Jahr ablösefrei. Zack, fertig.
Ja. Also sollen sie klagen.
Sollen sie klagen.
Was ich noch ein wichtiges Thema finde, ist, du hast es ja eben schon mal kurz angerissen, dass es überraschend ruhig wurde um Yvonne Dicker. Das finde ich erstmal sehr beruhigend, weil ich finde es überragend, ihn spielen zu sehen. Ich habe da richtig Freude dran und ich glaube, der tut unserem Spiel richtig gut, in welcher Formation auch immer. Wenn das doch nochmal ein heißes Thema werden sollte, so ganz, ganz spontan, so ganz wild, hier ist ein Angebot, Peng, weil, keine Ahnung, aus der Premier League, Verein XY, verletzt sich Spieler XYZ. Und dann brauchen die halt mal schnell jemanden und dann hauen die mal schnell so, weiß nicht, was wird denn im Premier League-Verein wert sein? 15, 16 Millionen?
Ach nee, Das ist weit unter Marktwert. Der ist ja auch noch sehr jung. Also für den musst du schon 25, 30 ausgeben. Locker.
Ja, es ist nur schwer vorstellbar, dass man wieder schon wieder so viel Kohle findet. Ja, aber an sich ist es so. Ja. Ne? An sich müssen wir da auch in den 20er-Bereich gehen, mittleren. Und dann geht er natürlich. Ne? Und für den Fall hoffe ich, sollte er eintreten, dass mein absoluter Wunschspieler, der zum jetzigen Zeitpunkt halt leider gar keinen Sinn macht, weil er ein weiterer Innenverteidiger mit Linksfuß ist, Marc-Oliver Kempf, zurückkommt zur Eintracht. Das wäre ein absolutes Träumchen und ist für mich die einzig logische Verpflichtung, wenn es heißt, einen Dicker geht.
Ich finde es halt auch gar nicht mal so, wenn man jetzt, wenn du dir das alles anguckst, so, wie unser Kader momentan aufgestellt ist, finde ich, wir sind jetzt eigentlich schon safe. Wenn du jetzt den Startpunkt hast, sind wir eine der Mannschaften, die sich am wenigsten verschlechtert hat. Und auch diese Sturmthematik, die da ständig aufgebracht wird mit André Silva, das ist auch mein Take dazu nochmal. Ich glaube, dass wir das auffangen können mit den Jungs, die wir schon haben. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie einen Starspieler irgendwie jetzt holen müssen. Wir sind auch in der Saison gestartet mit einem Sebastian Haller und einem Luka Jovic, denen vorher keiner was zugetraut hat, weil die beide in der Vorserie nicht wirklich Stamm gespielt haben und die sind beide eingeschlagen ohne Ende. Und ich glaube, dass ein Joveljic, ein Ragnar Ache diese Lücke auch füllen können. Wer von den beiden das am Ende wird, lassen wir uns mal überraschen. Ragnar Ache hat natürlich eine sehr körperliche Präsenz, der ist feilschnell. Das ist Wahnsinn. Joveljic hat übelst Selbstvertrauen getankt, mit einem Boré da mit drin. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Ali Akman nicht zu vergessen. Ich finde, wir könnten fast so in die Saison gehen. Dann kannst du einen Strich drunter machen, dann ist gut. Dann verlassen uns noch zwei, drei Leute. Vielleicht zieht Nils Stendera dann auch noch irgendwie in die dritte, vierte Liga irgendwo hin, was weiß ich. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin sehr froh damit. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon einmal in der Saisonvorbereitung so früh fast durch waren, wo ich gesagt hätte, okay, das ist mit dem Kader kannst du in die Saison gehen. Das ist auch absolut. Schon einige Jahre her.
Absolut. Ich gehe da auch mit. Wir sind gerüstet und die können jetzt sich richtig schön einspielen. Ab heute sind ja noch ein paar nachgerückt und die sollen zusehen, dass sie sich gut kennenlernen, dass sie sich gut anfreunden, die lieben und dann geht's rund.
Lasst sie alle kommen, sie werden alle scheitern. Das wird auf jeden Fall eine geile Saison. Ich freue mich darauf, richtig diebisch und tierisch. Vielleicht sehe ich ja einige von euch, ich werde mal versuchen, ich fahre am Samstag in den Urlaub und vorher werde ich dann nochmal auf dem Parkplatz P9 mal vorbeischauen. Wo ja Impftours dann wahrscheinlich auch landen wird. Dann werde ich euch mal wiedersehen. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe ja ein kleines Waldhessen-Banner gemalt. Können wir vielleicht ein kleines Foto schießen. Das wäre ganz cool. Haben wir mal wieder Content für unseren Instagram-Account. Folgt uns auf Instagram. Waldhessen-Gebabbel. Dort findet ihr alle News zu uns. Wenn ihr wollt, folgt mir auf Twitter. Ich habe jetzt einen Twitter-Kanal, fun-der-mühl. Das ist meine Wenigkeit. Ich mache da auch so ein paar Eintracht-Sachen. Freue mich auf jeden Fall auf euren Zuspruch und auf ganz, ganz viele weitere Folgen. Nächste Woche, wie gesagt, bin ich leider im Urlaub. Da können wir nichts aufnehmen. Aber dann, wenn die Saison wieder losgeht, in den entscheidenden Wochen, sind wir wieder am Start. Lassie, meine Wenigkeit und die ganzen anderen, die ihr auch schon gehört habt, vielen Dank. Lassie, hast du noch was? Willst du noch was loswerden?
Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, mein Lieber.
Den werde ich haben. Euch eine gute Zeit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder im Stadion. Tschüss, macht's gut und arrivederci.
Ciao, ciao.